ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ein herzliches Willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und Jeff, auf diese Folge freue ich mich besonders, denn wir haben einen Gast. Und das hat sehr damit zu tun, dass wir in dieser Woche eine Wegmarke erreicht haben. 100 Tage US-Präsident Donald Trump zurück im Weißen Haus.
Oh, das ist gefühlt wie mehr als 100 Tage, ne? 100 Monate oder Jahre vielleicht.
Ja, es ist echt eine ganze Menge passiert, umso mehr wollen wir darauf eingehen in dieser Folge. Diese 100 Tage sind ja ein etwas willkürlicher Zeitraum, den ein Vorgänger von Donald Trump eingeführt hat, und zwar Franklin Delano Roosevelt. Der hat die Präsidentschaft ja mitten in der Weltwirtschaftskrise, in der Great Depression, als die USA wirtschaftlich am Boden lagen, übernommen und mit seinem New Deal eine ganze Reihe von Programmen gleich am Anfang angeschoben. Und er hatte gesagt zur Presse auch, Leute, gebt mir mal 100 Tage Zeit, damit diese ganzen Maßnahmen greifen können, wir da erstmal Ergebnisse schon mal sehen können, bevor wir dann urteilen, ob das was bringt oder nicht. Und es hat sich so etabliert. Also mittlerweile wird jeder Zirkusdirektor, sage ich fast, schon an seinen ersten 100 Tagen gemessen, und es geht aber eben auf einen US-Präsidenten zurück, und wir wollen in dieser Folge eben auf den aktuellen schauen, wie er sich in diesen 100 Tagen so gemacht hat. Und ich habe, glaube ich, in der vergangenen Folge, Jeff, mal gesagt, mir tun die Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio in Washington leid, diese Bilanz diese Woche ziehen zu müssen, denn wo fängt man da an, was macht man da? Umso mehr freuen wir uns, dass wir nicht nur irgendeine Kollegin aus dem Studio in Washington, sondern die Studioleiterin Gudrun Engel zu Gast haben in dieser Folge. Und wer könnte das besser einordnen, was da gerade passiert, als sie? Insofern herzlich willkommen bei Amerika, wir müssen reden, Gudrun.
Hallo, hallo, danke.
Ja, wir haben gesagt, das war wahrscheinlich schwierig. Du hast tatsächlich einen Film gemacht zu diesen 100 Tagen. What the fuck Trump, was wird aus Amerika? Der ist seit diesem Wochenende, dem vergangenen Wochenende, in der ARD-Mediathek schon zu sehen. Er läuft kommende Woche am Montag, den 5.5. in der Primetime um 20.15 Uhr im Ersten. Aber für alle, die nicht warten können oder wollen, bis dahin absolut empfehlenswert. Jeff und ich haben ihn auch schon gesehen. Eine Menge Aspekte drin, die wir aufgreifen wollen. Aber zunächst mal, es war wahrscheinlich schwierig, einen Film da alles reinzupacken, was da passiert ist seit dem 20. Januar, oder?
Total. Es war so ein bisschen wie Domino. Wir haben angefangen zu drehen am 6. Januar, am Jahrestag des Kapitolsturms, und haben dann immer gesammelt. Es war so ein Sammeln, 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 Sammeln. Aber der produziert ja so unfassbar viel Zeug. Keiner hat so viele Dekrete unterschrieben in den ersten 100 Tagen wie er. Stand heute 139, und heute soll es heiter weitergehen. Und deswegen ist auch ganz viel, was wir gedreht haben, dann hinten wieder rausgefallen. Also ich sag immer, ich komme mir so vor wie so ein, ich bin ein Golden Retriever und Trump hat so eine Tennisballmaschine. Und dann ballert der jeden Morgen 50 Tennisbälle ins Gelände. Und ich renne wie eine Bekloppte hinterher und überlege, welchen Ball soll ich denn jetzt mal auflesen? Ja, wow. Also es ist tatsächlich ein bisschen irre.
Das ist dieser Flooding the Zone.
Flood the Zone, genau.
Also wir wachen auch jeden Morgen und sehen 10 neue Schlagzeilen, die über Nacht kommen. Und ein davon ist der Zollenkrieg, das Trump angefangen hat. Er hat das angekündigt. Wir wissen, dass er diese Zollen benutzen wollte, weil er hat das Gefühl, dass alle, ich sage mal, take advantage of America.
Aber freundlich formuliert, ja. Er sagt, wir wurden ausgeraubt und vergewaltigt von unseren Freunden. Also das ist in der Wortwahl schon krass.
Das ist buntere Sprache. Aber er hat das angekündigt, wie versprochen. Also wir haben das immer wieder gesehen in der Vorwahlzeit. Und wie wir wissen, also er tut oder versucht, also diese Versprechung zu behalten, seine Unterstützer zu zeigen, dass er tut, was er sagt. Und das ist tatsächlich so. Dann haben wir gesehen, wie die Märkte runtergegangen sind, und dann gab es eine Pause. Aber ich wollte fragen, wie sieht das aus? Ich meine, es gibt eine Pause für manche Länder, aber es gibt immer noch 125% Zoll auf alles, was aus China kommt. Also das muss Leute und in der Portemonnaie treffen, oder? Wie sieht das aus? Sind Sachen viel teurer, und wie gehen die Leute damit um?
Also diese ganze Zollgeschichte ist ja auch der totale Zickzack, ja. Also wir haben ja insgesamt 8-mal Zölle angekündigt. Nur 4-mal sind wirklich welche in Kraft getreten und 2-mal hat er direkt wieder welche zurückgenommen. Also auch da blickt ja im Moment keiner durch. Am allerwenigsten die Zollbehörden selber, die das Geld ja einsammeln sollen bzw. diese Zölle implementieren sollen. Und deswegen merkt man das speziell im Moment im Geldbeutel noch nicht, weil alle noch so konfus sind und es noch so frisch ist, dass es noch nicht in die Tat umgesetzt ist. Es ist nach wie vor alles unfassbar teuer. Also der Lebensstandard oder die Lebenshaltungskosten in den USA sind einfach enorm hoch. Das war ja das, was man Joe Biden im Vorfeld immer vorgeworfen hat, dass es so hoch ist und dass man die Kosten drücken müsste. Donald Trump hat angekündigt, er wird es tun. Noch ist es nicht passiert. Die Experten warnen alle davor, dass es weiter hochgeht aufgrund der Zölle. Aber auch das ist im Moment noch nicht passiert. Also ich würde sagen, wir sind stabil, sehr hoch mit den Lebenshaltungskosten, aber die Zölle selbst sind aktuell noch nicht umgesetzt.
Ja, das habe ich auch gemerkt, dass eine Frau in deinem Film hat erzählt, dass, dass wie Trump selber gesagt hat, es könnte ein bisschen wehtun für eine Weile. Und sie hat selber das verglichen mit Chemotherapie und hat gesagt, dass es wird wehtun, aber muss so sein, sodass man auf die andere Seite rauskommt, also besser und stärker. Also ist das Gefühl wirklich unter die Trump-Unterstützer da?
Ja, eine der Schlüsselszenen finde ich auch dieser Dokumentation. Hören wir mal kurz rein.
Ich treffe Sharon Anderson wieder, die Trump-Unterstützerin von der Amtseinführung. Seit mehr als 30 Jahren kommt sie hierher. Trumps Zolllisten lassen die Börsen beben. Experten befürchten steigende Preise. Das würde alle in den USA treffen. Was sagt sie zu Trumps ersten Monaten?
Wenn man gegen eine tödliche, schreckliche Krankheit wie Krebs kämpft und durch eine Chemotherapie muss, leidet man unvorstellbar. Aber wenn du am Ende des Tunnels angekommen und geheilt bist, wirst du jedem sagen, du musst zu diesem Arzt. Du darfst nicht aufgeben. Ich glaube, am Schluss wird alles besser. Was er jetzt tut, wird das Land insgesamt verbessern. Einige Menschen werden leiden, aber ich denke, wir kriegen das schon hin.
Selbst wenn diese Dinge dich treffen?
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Es trifft natürlich auch mich. Wir werden kein neues Auto kaufen, aber das ist Teil der Heilung. Wir müssen da jetzt durch. Ich werde leiden, mein Mann wird leiden, meine Kinder, meine Enkelkinder werden vielleicht auch leiden. Aber wir müssen das jetzt durchstehen.
Ja, also das ist Sharon Anderson, die kennen wir schon oder die kenne ich schon länger aus dem letzten Film auch. Die ist glühende Trump-Unterstützerin, die gehört zu den Front Row Joes. Das ist eine Gruppierung, die sitzt immer bei allen Trump-Veranstaltungen in der ersten Reihe, egal wo in den Vereinigten Staaten er auftritt und unterstützt ihn da. Und die ist ja exemplarisch für ganz viele treue MAGA-Anhänger, finde ich, weil sie eben sagt, Donald Trump weiß schon, also sie haben ein unfassbares Vertrauen in diesen Mann und dass der wirklich weiß, was er tut und dass er ein guter Geschäftsmann ist. Und viele von denen haben auch im Vorfeld gesagt, ja, wir brauchen keinen Präsidenten, wir brauchen einen Geschäftsführer der Vereinigten Staaten. Und das sind auch genau die, die jetzt auch völlig okay fänden, wenn er das Ganze lebenslänglich machen würde oder mal mindestens noch eine dritte Amtszeit.
Aber also im Prinzip vergleicht sie Donald Trump mit Chemotherapie, also mit einem ganz aggressiven Medikament sozusagen.
Genau, aber sie geht halt davon aus, also sie glaubt genau das, was Donald Trump allen im Wahlkampf immer erzählt hat. Dieses Land ist krank, dieses Land krankt an Joe Biden. Das ist ja auch bemerkenswert, dass er es auch nach 100 Tagen nicht schafft, ein einziges Statement mal irgendwo zu irgendeinem Thema abzugeben, ohne gleich dabei zu sagen, und das ist übrigens alles ganz schlecht wegen Joe Biden. Also der Mann hat so eine Rachsucht und so einen Rachewahn, würde ich das schon fast nennen. Also es ist ein bisschen wie irgendwie Vierjährige, die sich mit der Schaufel im Sandkasten bekriegen. Ja, immer ist es Joe Biden an allem schuld. Er könnte ja auch sagen, ich bin hier der Neue, ich räume jetzt mal auf und gucke nach vorne. Nein, es ist immer Joe Biden. Und deswegen hat er immer erzählt, dieses Land ist krank, dieses Land ist überrannt von Migranten, dieses alles ist zu teuer. Joe Biden hat das alles vergurkt und ich mache es jetzt besser. Und daher kommt eben auch dieser Vergleich mit dem Krebs. Das Land hat Krebs, Joe Biden hat es zugelassen. Jetzt kommt Donald Trump ist die Chemotherapie und danach wird alles besser.
Also mein Vater ist kein First Row Joe, aber ist auch ein Trump-Fan und unterstützt ihn und seine Politik wie diese Frau und sagt auch, ne, dass vielleicht vergleicht das nicht mit Chemotherapie, aber sagt auch, warten wir ab und sehen. Wenn ich Kritik mache, dann sagt er, es dauert, also wir müssen warten. Also er hat auch viel Kritik für Joe Biden, genauso wie Trump selber. Aber eine Sache, wo er nicht der Meinung hat, dass Trump recht hat, war der Begnadigung von der 6. Januar-Attacker. Und das fand ich auch sehr krass von deinem Film. Es hat angefangen mit einer Frau und ihr Freund war im Knast. Er war dabei am 6. Januar und war verurteilt und saß im Knast. Und sie am Amtseinhebungstag hat gewartet auf diese Rede, auf diese, dass Trump diese Versprechung, die January 6 Attacker zu befreien. Und war erstmal wütend, wenn er das nicht sofort angekündigt hat. Und aber dann haben wir gesehen, dass ihr Freund ist tatsächlich rausgekommen.
Ja, auch das finde ich, Jeff, hast du vollkommen recht, eine starke Szene dieses Films. Und weil die auch gleich so emotional losgeht, hören wir da auch mal kurz rein.
Tammy Perryman wird langsam ungeduldig. Sie wartet auf die Umsetzung der Wahlversprechen. Sie will keine Show. Sie will endlich eine Ansage.
Entweder er lässt die Gefangenen jetzt frei oder wir revoltieren. Genau so.
Enttäuscht, dass er das nicht erwähnt hat?
Extrem. Das sind seine glühendsten Anhänger. Sie haben ihm von Anfang an den Rücken gestärkt. Dieser... Ich gehe jetzt eine rauchen.
Strategie.
Die Strategie ist mir scheißegal. Er ist im Amt. Warum zur Hölle sind sie noch nicht draußen? Ist mir scheißegal, was seine Strategie ist. Weißt du, welche Strategie ich kenne? Die, dass unsere Leute verdammt nochmal gefoltert und terrorisiert wurden. 4 verdammte Jahre lang.
Er wird liefern.
An Tag 1, in den ersten 9 Minuten, hat er gesagt. Es sind verdammte 40 Minuten.
Hast du mehrere von die 6. Januar, so sagen wir Familienmitglied getroffen oder wie war, sind sie jetzt diese treue Proud Boys oder diese treue Unterstützer von Trump? Also wie geht es weiter für dem? Die finden bestimmt alles, was er macht, ist richtig.
Die sind der Meinung, dass sie jetzt zu Recht wieder auf freiem Fuß sind. Die sind ja alle verurteilt wegen inländischem Terrorismus, also der Verlobte von der Tammy Perryman, die wir gerade gehört haben, der hat ja beispielsweise halt einfach eine metallene Fahnenstange auf Polizisten geworfen, da am Kapitol, und ist deshalb eben verurteilt gewesen. Die sind jetzt alle wieder auf freiem Fuß, die sind mittlerweile auch einmal aufmarschiert, schon wieder vorm Kapitol. Ganz klare Machtdemonstration, ja. Und die drohen halt so subtil auch, sagen wir mal, der Opposition. Also wenn man sich gegen Trump äußert an irgendeiner Stelle, dann tauchen die auch schon gerne mal vorm Haus auf und machen da einfach mal neben der Aufstellung. Die sagen auch gar nicht viel, aber die zeigen sehr klar, wir sind wieder da und wir sind ja sowas wie die Ehrenmahnwache des Präsidenten. So, also keiner hat die bestellt, keiner will offiziell was mit denen zu tun haben, aber sie laufen rum und sie verbreiten Angst und Schrecken. Und auf der anderen Seite ist diese krasse Geschichtsumdeutung, und das glaube ich, dass dein Vater damit ein Problem hat, weil jeder aufrechte Demokrat, und nicht Demokrat im Sinn von demokratische Partei, sondern Demokrat im Sinn von Demokratie, muss natürlich irgendwie den Rechtsstaat bewahren wollen. Und es ist absolut irre, was da gerade passiert und wie da die Geschichte umgedeutet wird. Also was wirklich sehr emotional war. Ich habe auch die Familie getroffen von Brian Sicknick. Das war einer der Polizisten, die beim Einsatz im Kapitol am 6. Januar ums Leben gekommen sind, weil sie ihr Vaterland und die Demokratie verteidigt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Und diese Familie zu treffen, die Eltern und den Bruder, die jetzt völlig konsterniert ist, schon fast zu schwach sind, weil sie einfach sagen, der Sohn hat ein Ehrenbegräbnis bekommen. Ja, der wurde im Kapitol aufgebahrt. Das passiert ja sonst nur bei den Präsidenten. Der hat ein Ehrenbegräbnis bekommen in Arlington auf dem großen Soldaten-Ehrenfriedhof. Joe und Jill Biden sind hinter dem Sarg gegangen. Ja, das war... Damals war vollkommen klar, dieser Mann ist für sein Land gestorben, so wie die ganzen anderen Militärs im Ausland auch bei Einsätzen. Und jetzt irgendwie zu hören, alle Staatsanwälte, die das Ganze ermittelt haben, werden entlassen. Alle Täter, mutmaßlichen Täter, werden auch entlassen. Also da ist das Wertesystem natürlich völlig auf dem Kopf. Und da weiß man dann irgendwann auch nicht mehr, was man glauben soll und woran man glauben soll.
Zumal es eben auch um, wie du gerade sagtest, den Rechtsstaat geht. Was ein anderer großer Aspekt bei diesem Rückblick auf die ersten 100 Tage ist. Angriffe auf Staatsanwälte, Entlassungen eben aber auch. Und vor allen Dingen das mehr oder weniger Ignorieren von bestimmten Gerichtsurteilen und solche Dinge. Das sind ja auch Firsts in gewisser Weise. Also sowas hat es in der Form auch noch nicht gegeben, weil der Präsident sagt, na, wenn ich es fürs Land tue und ich bin auch der Präsident, wenn ich es tue, à la Richard Nixon, dann kann es nicht falsch sein. Wie ist da gerade die Stimmung in den USA, was das betrifft, so das ganze Thema Rechtsstaatlichkeit?
Also die Herausforderung ist, da er ja so laut ist mit all diesen Themen, wo er sehr viel heiße Luft auch verbreitet und Nebelkerzen zündet, versucht er ja meiner Ansicht nach auch so ein bisschen dafür zu sorgen, dass da keiner hinguckt, was da so im Hintergrund und im Untergrund passiert. Aber ja, das ist ein Riesenproblem, dass wir da so eine Art Staatsumbau sehen. 93 Bundesstaatsanwälte hat er entlassen, mehrere Dutzend Staatsanwälte, die entweder gegen ihn ermittelt haben oder eben gegen die Kapitolstürmer vom 6. Januar. Jetzt ist am vergangenen Wochenende zum ersten Mal eine Richterin kurzzeitig festgenommen worden. Also er lässt Richter festsetzen vom FBI. Und das passiert alles in meiner Wahrnehmung eher im Stillen. Da will man nicht, dass so genau hingeguckt wird, weil er natürlich einfach versucht, die Macht im Weißen Haus zu zentrieren, zu zentralisieren. Und es gibt durchaus Protest, aber der ist eben auch noch sehr klein.
Du sagst in dem Film an einer Stelle auch, die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Nebelkerzen wird immer schwieriger. Das ist dann wiederum, du meinst, da passiert eine Menge, Staub wird vordergründig aufgewirbelt und
ja, also
mit gestern, der Absicht, dass man gar nicht so merkt, was im Hintergrund verschoben wird?
Das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja, weil jetzt, also er haut ja ständig einen raus, dann sitzt er im Flieger, hat Zeit, ach, was könnte ich denn jetzt mal auf True Social schreiben? Gut. Und dann schreibt er irgendwas und wir springen ja auch alle immer drauf an, dann sagt er, ja, jetzt finde ich, Grönland sollte zu uns gehören, jetzt finde ich, Kanada sollte der 51. Bundesstaat werden. Jetzt hat er gesagt, ja, also ich finde ja übrigens, wäre total super, wenn alle Schiffe durch den Suezkanal fahren, unter amerikanischer Flagge, da, wenn die einfach nichts mehr bezahlen. Ja, fantastisch. Ich kann ja auch jeden Tag wünschen mir was machen. Nur, er sagt ja nie dazu, wie stellt er sich das vor, wie soll das umgesetzt werden, ab wann, wie, was. Er hat ja nie einen Plan. Also er produziert ja einfach immer nur, wünsch dir was und alle springen drauf an und deswegen guckt keiner so genau hin, fürchte ich, was da im Inland gerade wirklich umgebaut wird. Und irgendwann wachen alle auf, reiben sich erstaunt die Augen und denken, huch, wann ist das denn passiert?
Ja, ich habe gesehen, dass die neueste Souvenir in seinem Shop, da sein Laden, ist eine, also Käppi mit Trump 2028, noch eine, dass die Presse sofort angreift und diskutiert, aber auch irgendwas, das hat zu tun mit einer möglichen Verfassungskrise, also wie du gesagt hast, also das ist eine, wie er sagt, wie Vance hat auch geschrieben über X, also dass wenn der Präsident von die Leute, von die Bevölkerung gewählt ist, dann soll er seine Entscheidung machen, ohne dass der Gericht hat irgendwas dazu zu sagen. Das haben wir auch gesehen mit den Abschiebungen, die passieren. Er hat schon jetzt mehrmals eine Gruppe von Leuten in ein Flugzeug gesteckt und nach El Salvador geflogen, was die mindestens ein Richter hat gesagt, soll nicht passieren, muss gestoppt werden und es ist trotzdem passiert. Ist das diese Verfassungskrise jetzt, dass wir das Experten lang gewarnt haben?
Also ich weiß nicht, ob es schon eine Verfassungskrise ist, aber wir sind sicherlich auf dem Weg dahin, dass wir die Grenzen des Rechtsstaates austesten, oder beziehungsweise nicht wir, Donald Trump, testet ganz klar die Grenzen. Wie bei allem, was er macht, würde ich sagen, in meiner Beobachtung, er versucht es halt erstmal so. Also so nach dem Motto, ich mach mal und dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Und in den meisten Fällen ist er damit ja sogar erfolgreich, weil es relativ wenige gibt, die sich ihm in den Weg stellen oder ihn stoppen. Auch das ist ja eine Erkenntnis dieser zweiten Amtszeit Donald Trump, finde ich, dass es diesmal in seinem kompletten Umfeld niemanden gibt, der ihm irgendwie Einhalt gebietet oder mit einer anderen Meinung begegnet. Diesmal sind alle ganz klar loyal auf Kurs. Da gibt es niemanden, der ihm widerspricht. Im Gegenteil, alle sagen ihm, du bist der Tollste, du bist der Tollste, du bist der Größte, mach weiter so. Und deswegen testet er einfach mal, wie weit er gehen kann und ist dann immer ganz überrascht und auch wütend, wenn sich ein Richter oder jemand ihm in den Weg stellt und sagt, nee, Moment mal, die Rechtslage ist anders. Und dann erleben wir auch das, was wir bei Donald Trump immer sehen, dann fängt er an, sie wüst zu beschimpfen, in übelster Wortwahl mit Schimpfwörtern und sie zu diskreditieren. Und auch so untergräbt er natürlich überall in der Gesellschaft das Vertrauen in die Justiz.
Das zeigt sich aber schon, dass es einen Effekt hat, auch im negativen Sinne in Umfragen, oder? Wenn ich das richtig sehe, haben doch neueste Umfrage einen gewissen Popularitätsschwund. Auch
es geht bergab.
Ja, genau, kann man so sagen. Das ficht ihn nicht an?
Naja, doch, das wird sein Ego schon kratzen. Also noch ist es nicht der Fall, noch hat er dazu nichts gesagt, aber selbstverständlich wird man ihm das mitteilen, dass es jetzt für ihn, also es gibt Umfragen, die legen nahe, dass er jetzt nach 100 Tagen die niedrigsten Beliebtheitswerte hat, die jemals ein Präsident nach 100 Tagen hat, hast du ja selber gesagt, seit es diese Messung gibt. Aber trotzdem, auch das gehört zur Wahrheit, sind seine Beliebtheitswerte immer noch deutlich, deutlich höher, als sie bei Joe Biden am Ende seiner Amtszeit waren. Also Umfragen sind ja immer so eine Sache. Ich glaube schon, dass die Amerikaner oder viele, die ihn auch gewählt haben und die grundsätzlich auch gut finden, was er macht, jetzt gerade so ein bisschen einen Schock bekommen haben durch diese ganzen Achterbahnfahrten der Börse, weil sie ja ihr Rentengeld meistens in einem 401k haben, also das ist einfach eine aktienbasierte Rentenanlage und da haben alle natürlich jetzt auf die Aktienkurse geguckt und dann festgestellt, sie haben richtig viel Geld verloren. Das war während Covid auch schon mal so, das kann sich erholen. Also die, die noch eine Weile haben bis zur Rente, die haben noch die Chance, dass es wieder besser wird und aufwärts geht, aber die, die demnächst in Rente gehen wollen oder die, die jetzt gekündigt werden in großem Stil von Doge, 280.000 Menschen bislang, wenn die jetzt danach keinen Job mehr finden und an ihre Rentengelder müssen, dann ist da auch nicht mehr viel übrig, weil die Börsen ja so auf Talfahrt waren. Und das sind schon die, bei denen ich den Eindruck habe, dass die jetzt der Sache sehr viel kritischer gegenüberstehen und deshalb gehen auch seine Beliebtheitswerte runter.
Ja, und was ihm auch ein bisschen kratzen könnte zum Beispiel, ist die Stimmung oder die Meinung von seinen Unterstützern. Also er tut alles für seine MAGA-Loyal. Also Loyalität, wie wir wissen, ist sehr wichtig für ihn. Seine Unterstützer, seine Make America Great Again Unterstützer sind ihm sehr wichtig. Aber auch eine Stimme, die sehr wichtig ist, mindestens in der Wahlkampfzeit, war das von Joe Rogan, einer beliebte Podcaster. Der hat Millionen von Zuhörer. Und auch Joe Rogan hat in der letzten Zeit gesagt, dass zum Beispiel die Abschiebungen ein bisschen zu weit waren. Also Leute abzuschieben ohne einen Prozess war zu weit. Also kratzt das ihm was, also erreicht das auch andere Leute, die sagen so, hey, ja, das stimmt, das soll nicht so gehen?
Also in meiner Wahrnehmung leider nicht so sehr. Die MAGA-People, mit denen ich gesprochen habe, die sind eher so auf der Schiene, ja gut, wir schieben jetzt halt in großem Stil ab, endlich. Auch die glauben das, was Donald Trump ihnen immer wieder sagt. Das sind alles Kriminelle, das sind alles Mörder, das sind alles welche aus Irrenanstalten, das sind alles Vergewaltiger und so. Das glauben die sehr stark. Und da ist es eher, wenn man fragt, ja, aber man kann doch nicht ohne Verfahren einfach jemanden abschieben, dann ist es eher so, naja, bei den meisten werden wir schon recht haben und der Rest ist halt so Kollateralschaden. Obwohl wir wohlgemerkt natürlich über Menschen sprechen. Das ist schon ein sehr menschenverachtendes und menschenfeindliches Weltbild, das ich da wahrnehme, leider. Und zum anderen führt es natürlich dazu, dass die Stimmung gerade total kippt, je nachdem in welcher Gemeinschaft, in welcher Community man unterwegs ist, weil schon sehr viel Angst da mitschwingt bei vielen und sehr viel Furcht vor Willkür, weil es am Ende des Tages ist es ja Willkür. Da wird jemand von der Straße gegriffen, verhaftet, dann wird ihm vorgeworfen, er sei Banden- oder Clanmitglied und dann wird er abgeschoben ohne Verfahren. Und diese Willkür, die macht ganz, ganz vielen Menschen Angst.
Soweit also der erste Teil unserer heutigen Folge, weil es nämlich so viel zu besprechen gibt mit Gudrun Engel zu 100 Tage Donald Trump, haben wir beschlossen, die heutige Folge in zwei Teile aufzuteilen. Und im zweiten Teil geht es dann vor allen Dingen auch um den Widerstand auf Seiten der Demokraten oder der Zivilgesellschaft in den USA zu dieser Präsidentschaft. Hört doch mal rein.